Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Der Wilde Westen, frei von manchen Klischees des Hollywood-Kinos, auferstanden als Land der Kamele, der Geister der Vergangenheit und der Strippenzieher. Herzland ist der zweite Roman des literarischen amerikanischen Wunderkindes Tia Obrecht, 2019 in den USA erschienen, jetzt auf Deutsch bei Rowohlt. Michael Schmidt stellt uns Herzland als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
Mythen sind langlebig, sie lassen sich immer neu aufladen und gerade der Westen der USA und die Vorstellung von der Freiheit, die sich dort finden ließ, scheinen bis heute unendlich belastbar. Soll man Herzland also einen Spätwestern nennen? Es ist Tia Obrechts zweiter Roman. Er handelt auf mehreren Ebenen von Verlorenen und von Gewinnern im langen Prozess der Aneignung des fernen Südwestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Besonderen auf dem Gebiet des heutigen Bundesstaates Arizona. Herzland, im Original unter dem Titel Inland erschienen und von Bernhard Robben ins Deutsche übertragen, lässt keines der wesentlichen Themen aus, die nach landläufiger Auffassung einen Western ausmachen, rückt sie aber in einen Rahmen, der sie gleichermaßen ernst nimmt wie auch ironisiert. Tia Obrecht erzählt von einem Banditen, der sich seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts jahrzehntelang verstecken und ständig unterwegs sein muss, und von einer Frau, die 1893 in einem dahinsiechenden Kaff als Gattin des Herausgebers einer untergehenden lokalen Zeitung lebt, mit drei Söhnen und der begründeten Aussicht, dass schon bald 20 Jahre Mühsal nicht mehr als eine von vielen Durchgangsstationen gewesen sein werden, so wie alle Orte, an denen sie seit der Kindheit gelebt hat. Weder Lurie, der Bandit, der als kleiner Junge mit seinem Vater aus dem heutigen Bosnien nach Amerika gekommen ist und bald darauf als Waisenjunge alle Schattenseiten der USA kennengelernt hat, noch Nora sind Herr oder Herrin ihres Schicksals. Beide gehören sie zum Fußvolk, das einer Hoffnung hinterherhinkt, die sich nur für wenige erfüllt. Für einen reich gewordenen Rinderbaron etwa, der daher auch die Anstrengungen seiner jungen Jahre feiern kann.
Texas 1858. Verdammt, was für ein Land. Riesige Weiten nichts, der Geruch nach Pferden und Regen, der Himmel grau-grün und all das junge Blut dieser Welt aufgewühlt vom Gerede über Sklaverei, Eigenstaatlichkeit und Sezession. Kaum hatte ich meine Stiefel auf diesen Boden gesetzt, wusste ich, ich wollte nicht mehr übers Wasser zurück, nie wieder. Ich habe mich allen möglichen Leuten angeschlossen, Goldsuchern auf dem Weg nach Kalifornien, wagemutigen Kerlen, die sich aufmachten, Wege über die Prärien zu finden. Hätte nicht viel gebracht, sich für irgendwas zu entscheiden, also ließ ich mich treiben, arbeitete in Saloons und in der Werkstatt eines Edelsteinprüfers, auch eine Zeit lang im Telegrafenamt, sogar als Stellmacher in St. Joseph. Da hat mich Mr. Sony Astafield dann überredet, für den Pony Express zu reiten. »Gibt keine gefährlichere Arbeit auf der ganzen Welt, mein Junge«, hat er gesagt. »Aber hältst du ein Jahr durch, dann hast du für 10 gelebt. Und geht es im Leben nicht eben darum, zu spüren, dass man lebendig ist?«
In diese Jahre vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, in eine nahezu unerschlossene Gegend, in der sich nach dem Krieg zwischen den USA und Mexiko 1848 so etwas wie staatliche Strukturen erst langsam bilden, führt auch die Geschichte von Lurie, nur eben wie ein Gegenbild zu diesem Rinderbaron. Lurie, mit dunkler Haut und einem unaussprechlichen Namen, getauft wurde er Jurich, wird Zeit seines Lebens als fremd und auffällig betrachtet. Er ist ein Nichts im großen Melting Pot Amerika und er bleibt es auch. Immer wieder hält man ihn mangels genauerer Vorstellungen von seiner Heimat für einen Türken. Anfangs lebt er mit dem schwer arbeitenden Vater in einem ärmlichen Zimmerchen an der Ostküste. Nach dessen Tod verschlägt es den Jungen, zuweilen wie ein Sklave lebend, weit nach Westen, irgendwann auch nach Arizona, in einen Landstrich, mit dem sich bis heute zentrale Bilder und Geschichten über den Wilden Westen verbinden. Hier liegt das legendäre Tombstone, das durch den dubiosen Marshal Wyatt Earp und durch den Revolverhelden Doc Holliday berühmt geworden ist. Hier und noch weiter im Westen finden sich die Wüstengebiete und die bizarren Felsformationen, die dem Kino immer wieder die Kulissen für Indianerkriege geliefert haben. In Arizona ist Platz für Glücksritter und Desperados. Zugleich ist es ein Land, das von den Geistern all der Toten bevölkert wird, die als Siedler, als Abenteurer oder als Goldsucher vor die Hunde gegangen sind. Den zentralen Protagonisten dieses Romans stehen sich ständig vor Augen. Mal als stumme Zeugen früherer Dramen, mal als Gesprächspartner mit offenen Ohren für Ängste und Sorgen. Thea Obrechts Roman ist Geistergeschichte und Western zu gleichen Teilen. Für den Leser heißt das, manches ist wiedererkennbar als Variation bekannter Motive, aber zentrale Verbindungen zwischen den Handlungssträngen werden kunstvoll verrätselt und erst auf den letzten Seiten aufgelöst, wenn Nora und Lurie direkt aufeinandertreffen. Zunächst jedoch lässt sie den jungen Lurie, der als Halbwüchsiger an einen Farmer als Arbeitskraft verkauft worden ist, ganz traditionell zum Banditen werden, der sich gemeinsam mit zwei Gleichgesinnten als Matty-Gang vorübergehend einen Namen macht.
Anfangs geschahen unsere Missetaten nur aus Langeweile. Es waren Raubüberfälle allein dem Namen nach. Straßenhinterhalte, bei denen wir Reisenden auflauerten, die zufällig über die Lichtung kamen, auf der wir um Mitternacht unseren Whisky tranken. Zusammen hatten wir gerade mal einen Revolver, aus dem seit dem Krieg kein Schuss mehr abgefeuert worden war. Aber das wussten unsere Opfer ja nicht. Ich folgte Donovan aus dem Gebüsch und stand hinter ihm, während er den Lauf auf fette Pfeffersäcke oder brabbelnde Besoffene richtete und hin und wieder auch auf einen Pfaffen, der versuchte, uns gottwärts zu kehren. Wir waren schon den ganzen Sommer auf der Flucht, ehe Fahndungsplakate unsere Konterfeis zeigten. In Breton, in Wallis, in den Bajou-Camps stierten uns Kohlezeichnungen mit unseren Namen drunter an und wir lachten darüber, weil sie uns kein bisschen ähnlich sahen. »Dann können wir das Ganze auch gleich richtig angehen«, sagte Donovan. Also überfielen wir beim nächsten Mal eine Postkutsche und machten den Leuten klar, dass wir die Matty-Gang waren. Auf dem nächsten Plakat hatte sich die Belohnung verdoppelt.
Für kurze Zeit ist das ein Leben in erheblicher Freiheit, denn die drei können anfangs darauf setzen, von der Bevölkerung unterstützt zu werden, wenn sie sich vor der Justiz aus dem verrufenen Norden verbergen müssen. Das ändert sich, als sie bei einem weiteren Postkutschenüberfall einen Friedensrichter erschießen.
In Arizona kann einem vieles verziehen werden, nicht aber, dass man einem Friedensrichter das Hirn in den Schoß seiner kleinen Tochter bläst.
Von da an werden die drei erbarmungslos gejagt. Ein berüchtigter Marshall sitzt ihnen ständig im Nacken. Lurie verliert seine Kumpane und entgeht mehrmals nur knapp der Verhaftung. Ein Zufall rettet ihn, treibt ihn aber auch noch weiter nach Westen. Lurie wird zum Kameltreiber, nimmt teil an der kurzen Geschichte des 1856 begründeten U.S. Camel Corps, eines Experiments der Armee in den Wüsten Arizonas und New Mexicos statt auf Maultiere und Pferde, auf Kamele als Reit- und Lasttiere zu setzen. Die Geschichte dieses Korps ist ziemlich gut dokumentiert, bis hin zu den Namen einiger Tiere und einiger griechischer, türkischer oder arabischer Hirten, die gemeinsam mit den rund 70 Kamelen ins Land gebracht werden. Thea Obrecht passt ihre fiktiven Abenteuer in diesen Passagen sehr genau in den historischen Rahmen ein. Ähnlich verfährt sie mit einem Mann, der in der amerikanischen Geschichte als Vorbild für die Verbindung von Abenteuerlust, Entdeckerfreude und gesellschaftlichem Erfolg gilt. Edward Fitzgerald Beale kann um die Mitte des 19. Jahrhunderts als ein prototypischer Aufsteiger gelten, mal Abenteurer, mal Soldat, mal sogar Diplomat in Europa. Gegen Ende seines Lebens ist er Besitzer einer der größten Farmen der USA und ein Gesellschaftslöwe in Washington mit einem großen Anwesen unmittelbar gegenüber dem Weißen Haus. Seinen frühen Ruhm hat Beale sich als Kriegsheld gegen die Mexikaner und als ausgezeichneter Kenner des amerikanischen Südwestens in den 50ern des 19. Jahrhunderts erworben. Einige der Kamele des aufgelösten Camel Corps gehen in seinen Besitz über und nehmen an seinen Expeditionen teil. Im Roman heißt es, Lurie wird zum Kameltreiber im Schatten dieses überlebensgroßen Mannes. Er gerät in Schießereien mit Trappern, trifft auf Siedlertrupps, die in der Wüste überfallen worden sind, findet die Überreste von Ermordeten. Er versteckt sich unter den Lebenden und begegnet, nicht zum ersten Mal, den Geistern der Toten.
Die Wölfe hatten sich in die Felsen zurückgezogen, aber wir konnten ihre Augen sehen, als wir die Gräber aushoben. Nachdem Miku die letzte Leiche in ein Tuch genäht hatte, ging ich ein weiteres Mal die Umgebung ab. Der Grund war mit Papier übersät. Im Geäst eines kleinen Fettbuschgestrüpps gut 100 Schritte abseits hing etwas, das wie Luftschlangen aussah. Da entdeckte ich sie. Eine Frau, nackt wie das Land. Sie stand reglos unter den Bäumen, das Haar fiel ihr über die Schultern. Sie schaute mich direkt an. Ihr Gesicht und die Schultern waren mit dünnen Schnitten übersät. Um den Messerstich in der Brust glänzte eine schwarze, gespenstische Substanz, die ich für Blut hielt. Auch die anderen Frauen waren da, tiefer unter den Bäumen. Der alte Mann bückte sich, um am Boden herumzuschaben. Sie gingen aneinander vorbei. Die Mutter, ihre Tochter, auch der Alte. Und nach den vielen Jahren, in denen ich Tote sah, fiel mir es jetzt zum ersten Mal auf, dass ich nie zuvor mehr als einen Toten gleichzeitig gesehen und bislang nicht begriffen hatte, dass sie voneinander nichts wussten.
Ein Friedhof voller Geister von Verblichenen als zentralen Ort der Auseinandersetzung mit der amerikanischen Geschichte hat vor 3 Jahren auch George Saunders in Lincoln im Bardo gewählt, hat das private Drama von Abraham Lincoln, der seinen verstorbenen Sohn nicht loslassen will, mit einem breiten Bild der amerikanischen Gesellschaft zum Wendepunkt des amerikanischen Bürgerkriegs ausgestaltet. Saunders Geister aber waren redselig, ein haltlos durcheinanderquasselnder Chor, lauter Figuren, die sich noch im Leben wähnen, denen noch nicht klar ist, dass sie tot sind. Tia Obrecht setzt in ihrem Roman dieses Motiv ganz anders ein. Die Masse der Toten bleibt stumm und passiv, sie stehen herum fast wie Zombies. Lurie spricht allenfalls mit einem seiner ehemaligen Kumpane aus der Zeit, die sie gemeinsam als Banditen verbracht haben. Vor allem aber lässt sie Lurie selbst im Verlauf der Geschichte mehr und mehr zu einem geisterhaften Reiter werden, einer schemenhaften Existenz jenseits der Welt der Neuankömmlinge und der zunehmenden Besiedelung. Als er auch bei den Kameltreibern von Beals Expedition nicht mehr sicher ist, stiehlt Lurie nämlich eines der Kamele und zieht von da an jahrzehntelang alleine weiter. Und wenn er nicht mit dem toten Kumpel spricht, dann eben mit diesem Kamel, das er Burke getauft hat.
Du hast Bohlenkarren gezogen, Holzladungen, eine Gatling. Du hast Schienen für Männer geschleppt, die Bahngleise verlegten, Kohle für Bergarbeiter, Büffelknochen für Ciboleros, Salz für Salzverkäufer. Vor allem aber hast du gemäß deiner wahren Natur Wasser für jene geschleppt, die am weitesten davon entfernt waren. Wie wundersam, dass du, der Wasser so selten braucht, dich ideal dafür eignest, es den Durstigen zu bringen. Du hast Goldschürfern und Bergarbeitern Fässer voller Leben gebracht, kleinen Städten, deren Brunnen versauert waren, verirrten Trecks, durstigen Desperados. Halb in Bäumen aufgeknüpfte Menschen wollten unser Wasser und auch die uns folgenden Geister wollten es, als wüssten sie, dass sie in Greifnähe der Erlösung gestorben waren. Überall in der Mojave und entlang des Colorado kannte man uns.
Diese endlosen Wanderungen, besser gesagt diese auf Dauer gestellte Flucht, führt Lurie schließlich auch an den Ort, an dem im Jahr 1893 Nora, eine Frau Mitte 30, am Rande eines sterbenden Silberminen- oder Goldgräberstädtchens fürchten muss, dass 2 Jahrzehnte Ehe und Aufbauarbeit womöglich vergeudet sind. Als kleines Mädchen hat sie das ärmliche Farmleben kennengelernt, hat auch einmal einen Reitertrupp von Beals Expeditionen vorüberziehen gesehen. Als junge Frau hat sie ihren Gatten Emmett getroffen, zunächst als kräftigen, gut aussehenden Arbeiter, später dann als einen Mann mit Ehrgeiz und Glücksrittergesinnung. Mit ihm gemeinsam ist sie nach Westen gegangen, wo sich Emmett an vielen trübseligen Orten als Lehrer versucht hat, aber nirgends Fuß fassen konnte. Schließlich landen sie in dem kleinen Kaff namens Amargo, wo Emmett als stolzer Besitzer einer Druckmaschine eine lokale Zeitung gründet. Einen Ort dieses Namens gibt es in New Mexico noch heute, nicht allzu weit weg von Albuquerque. Amargo ist ein spanisches Wort und bedeutet bitter. Und genau so fühlt sich das Leben denn auch an, das Nora und Emmett führen.
Als Nora 5 Jahre alt wurde, war ihr längst jedes nur erdenkliche Gemetzel geschildert worden. Und sie hatte so viel Zeit damit zugebracht, sich skalpierte, ausgeweidete, über die Prärie verstreute Leichen vorzustellen, dass es ihr kaum mehr gelang, die großen von jenen kleineren Vorfällen zu trennen, bei denen sie selbst zugegen gewesen war.
Tia Obrecht packt Noras ganzes Leben in einen einzigen Tag, in Erinnerungen oder in Gespräche mit den wenigen Menschen, zu denen sie Kontakt hat. Eine lange Trockenheit hat den gesamten Landstrich verdorren lassen. Der letzte Wasservorrat und die Lebensmittelreserven sind durch einen rätselhaften Einbruch in ihre Scheune zerstört worden. Ihr Mann Emmett, der ausgeritten ist, um irgendwo Wasser zu kaufen, ist seit Tagen überfällig. Und auch die beiden älteren Söhne, die dem Vater normalerweise in der Druckerei zur Hand gehen, sind verschwunden. Nora ist allein mit ihrem jüngsten Sohn und einem jungen Dienstmädchen, das wenig anstellig ist, aber von einem Monster redet, das für die Zerstörungen auf der Farm verantwortlich sei. Arizona, kurz vor der Wende zum 19. Jahrhundert, ist noch kein offizieller Bundesstaat der USA. Dazu wird das Land erst 1912. Es ist vor allem eine Gegend, in der Großgrundbesitzer und Rinderbarone die Macht an sich gerissen haben, wo kleine Städtchen miteinander um Verwaltungssitze und um Infrastruktur konkurrieren, wo schlecht gemachte Zeitungen um die Vorherrschaft bei der Verbreitung einer öffentlichen Meinung kämpfen, die meist nichts anderes ist als der Ausdruck der Interessen einiger weniger. Schnell wird deutlich, dass Nora und ihr Mann in diesem Ringen zu den Verlierern gehören werden. Als Nora vom örtlichen Sheriff aufgesucht wird, weil ihr Mann möglicherweise von seinen Feinden umgebracht worden ist und ihre beiden Söhne im Verdacht stehen, sich dafür an einer rivalisierenden Familie blutig gerecht zu haben, wird ihr klargemacht, worin der Unterschied zu früheren Zeiten genau zu erkennen ist.
Harlan stand neben ihr und steckte seine Pfeife an. Vor 10 Jahren waren es unsichtbare Lichtblitze, die uns den Atem verschlugen. Worte, die in einem derart unglaublichen Tempo übertragen wurden, dass man auf der einen Seite des Landes nur was aufzuschreiben brauchte, damit es 2000 Meilen weit wieder auftauchte, fast so schnell wie die Gedanken selbst. Viele Jahre lang hatte Harlan diesen Trupps unentwegter Männer nachgesehen, die Telegrafenmasten setzten. Holz und Draht, die auf einen Schlag den ganzen Horizont menschlichen Denkens veränderten. Verblüfft hatte er sich gefragt, was wohl noch kommen mochte. Was noch alles möglich war. Und jetzt? Er zeigte auf den Lebensmittelladen. Die menschliche Stimme. Nora dachte nach. Wie es schien, verging kaum ein Tag, an dem die Zeitungen nicht irgendeine bemerkenswerte Entdeckung vermeldeten, die Wahrheiten auf den Kopf stellte oder die Annehmlichkeiten des Lebens beförderte.
Diese neue Welt, mit der ein Mensch wie Nora nur wenig und Lurie, der Geisterreiter, gar nichts verbindet, nimmt beiden dennoch die Luft zum Atmen. Gekommen sind die Strippenzieher, die einer durch die schlechten Nachrichten verunsicherten Frau ein Angebot machen, das sie, von Ängsten gepeinigt, kaum ablehnen kann. Man zeigt ihr einen Brief, den ihr Mann Emmett angeblich in Kalifornien aufgesetzt hat, wo er, wie es heißt, ein neues Leben beginnen möchte. Und man bietet ihr ein kleines Vermögen für die Druckmaschine und für das Einstellen der Zeitung, die sich der neuen Zeit in den Weg gestellt habe. Ob das eine fingierte Sache ist, ob man ihr nur sogenannte Fake News präsentiert, mit denen sie manipuliert werden soll, ist für Nora in dem Moment kaum zu entscheiden. Ob ihr Mann umgebracht worden ist oder sie verlassen hat, beides wäre für sie gleichermaßen fatal. In Arizona, so scheint es, hat sich alles und hat sich nichts verändert. An die Stelle von Banditen, schießwürdigen Marshals, Goldgräbern und Silberminenarbeitern sind redegewandte Männer getreten, aber eine allem zugrunde liegende Gesetzlosigkeit ist geblieben. Was früher ein Colt geregelt hat, regelt nun vielleicht ein Deal. Und ein Schelm, wer dabei nicht an die Gegenwart der Präsidentschaft von Donald Trump denkt. Aber Herzland ist kein Roman, der explizit moralische Werte diskutieren soll. Tia Obrechts Themen sind der Gang der Zeit und die vielen Wege, auf denen die vergehende Zeit die Menschen mit sich schleift. Denn eins verbindet sie alle. Lurie, der im Verborgenen lebt, Josie, das Hausmädchen, das gelegentlich als Medium fungiert, aber nur in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft schauen kann, und Nora, die ihren Alltag im Dauerdialog mit einer Tochter verbringt, deren Tod im Säuglingsalter sie durch einen unglücklichen Zufall selbst verschuldet hat. Sie tragen die Toten mit sich, aber nicht das Leben und nicht das Kommende. Davon werden sie immer nur überrannt. Bei sich selbst sind sie nur im Zustand der Ruhelosigkeit, während hinter ihrem Rücken nichts bleibt, wie sie es zurückgelassen haben. So mischt sie ihr Obrecht präzise Details und umfassenden Entwurf, Historie und Humor, Magie und Fatalismus zu einer melancholischen Geschichte vom Untergang einer Illusion.
Michael Schmidt sagt das in seiner Besprechung von Tia Albrechts Roman Herzland in der Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Robben. Erschienen im Hamburger Rowohlt Verlag, 511 Seiten, kosten 24 Euro. Und dies war unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels.